Aber ich kann natürlich nicht an 200 Leuten so nah dran sein, wie ich das an einem Team von 40 sein kann. Das lässt weder die Zahl zu, noch die Themen, das große Themenspektrum, was mittlerweile auf meinem Tisch liegt. Und da habe ich 2022 auch die Möglichkeit bekommen, ein circa 40-köpfiges Team disziplinarisch zu leiten. Und ich habe, was man wahrscheinlich auch sagen kann, wahnsinnig viel Transparenz zugelassen.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People, der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel: spannende Einblicke in das People-Management ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfold Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People.
Heute zu Gast Lisa Romm, COO bei Saatchi & Saatchi Germany, Mitglied des Country Leadership Teams der Publicis Group und Gründerin des Ivy Female Collective. Lisa ist nicht nur eine erfahrene Führungskraft in der Agenturbranche, sondern auch eine engagierte Mental Health Botschafterin für die Dachregion. Liebe Lisa, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Gina.
Sehr gerne. Ich hoffe, meine Vorstellung, wir haben es ja vorher nicht besprochen, war das soweit alles korrekt oder hast du das Gefühl, da fehlt irgendwie noch was ganz Wichtiges?
Alles korrekt. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind damit abgedeckt.
Perfekt. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal, wie sonst auch immer bei uns im Podcast, in unser Impulsspiel rein. Bedeutet, ich stelle dir gleich immer eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten und du hast ganz kurz Zeit, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, wofür du gehst, für welche Antwort. Passt das?
Sehr gerne.
Perfekt. Also, los geht's. Kopfentscheidung oder Bauchgefühl?
Kopfentscheidung.
Klare Regeln oder Flexibilität?
Flexibilität.
Fokus auf Performance oder auf Wohlbefinden?
Performance.
Herausforderung annehmen oder Stabilität schaffen?
Stabilität schaffen.
Networking oder Deep Dive?
Networking.
Alright, vielen Dank. Ich komme bestimmt nochmal auf das eine oder andere zu sprechen. Wo würde ich gerne starten? Wir hatten ja auch schon mal uns ausgetauscht und irgendwie gibt es gefühlt ganz viele Themen, wo ich gerne einmal reingehen würde. Nichtsdestotrotz brauchen wir einen Start. Du bist jetzt ja schon seit einigen Jahren COO bei Saatchi & Saatchi und hast ja auch schon in anderen großen Unternehmen wie zum Beispiel Deloitte gearbeitet. Da stelle ich mir die Frage, was hat dich denn persönlich dazu bewegt, so in die Führung reinzugehen und dir auch wirklich Positionen anzueignen, wo du ja jetzt wirklich auch in so einer Entscheidungsmacht auch bist? Was hat dich da angetrieben und dazu inspiriert?
Also wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sachen. Einmal, ich habe immer schon super gerne mit Menschen gearbeitet und je mehr ich im Consulting dann auch Verantwortung übernehmen durfte, vielleicht erstmal für ein kleines Projekt oder ein kleines Thema, desto mehr tolles Feedback habe ich bekommen und habe gemerkt, eigentlich kann ich das auch irgendwie ganz gut. Leuten Dinge erklären, Leute mitziehen, auch, glaube ich, gut verstehen, welche Stärken hat jemand, vielleicht aber auch welche Schwächen. Und dann zu sagen, mit wem kann ich eigentlich an welchem Thema am besten zusammenarbeiten, weil ich da glaube, da ist jemand am besten im Team, in der Teamkonstellation eingesetzt. Und wenn man das so, ich sag mal, relativ natürlich über viele Jahre ausprobieren darf im Consulting, das ist natürlich das Schöne. Im Consulting hat man alle paar Monate einen neuen Kunden, ein neues Team. Da kann man sehr, sehr viel sich selbst auch vertesten und selbst wachsen. Ja, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass natürlich die Leute auch eine wahnsinnige Kaderschmiede, könnte man fast sagen, ist, in der es natürlich klare Karrierewege gibt, viel begleitende Aktivitäten von Counseling über Trainings und. Und dann irgendwann stand der Punkt an, wo man zum Manager befördert wird. Das hat dann eher was mit Sales zu tun. Und dann geht es eben noch weiter in die Möglichkeit, dort auch ganze Teams zu leiten. Und da habe ich 2022 auch die Möglichkeit bekommen, ein circa 40-köpfiges Team disziplinarisch zu leiten, was sehr toll war. Und das Feedback war überragend. Also das war so gut, dass teilweise meine Kollegen mich gefragt haben, ob ich das Team schmiere, weil das ja nicht sein könnte, wie die Ergebnisse sind. Also wir haben auch so ein, wie heißt das, diesen Net Promoter Score gemacht und da war ich irgendwie da, wo so, weiß ich nicht, die Coca-Colas und Co. dieser Welt sind für meine
Arbeit.
Und ich glaube aber, das ist natürlich der Vorteil, je kleiner das Team, desto näher kann man dran sein, desto mehr kann man individuell auf Leute eingehen. Und das ist vielleicht auch der Sprung dann jetzt zu meiner jetzigen Rolle. Als COO und aber auch Head of People and Culture habe ich zwar, glaube ich, einen Blick für die Leute weiterhin und auch eine gewisse Nähe, aber ich kann natürlich nicht an 200 Leuten so nah dran sein, wie ich das an einem Team von 40 sein kann. Das lässt weder die Zahl zu, noch die Themen und das große Themenspektrum, was mittlerweile auf meinem Tisch liegt. Und ich glaube, das ist auch die große Lernkurve, die ich hatte, raus aus einer, ich sag mal, Teamleitungs- oder Bereichsleitungsfunktion rein in eine Unternehmensfunktion, wo man dann eben nochmal mehr Big Picture macht. Und ich finde das super spannend. Ich arbeite sehr, sehr gerne am Unternehmen. Das heißt, hier wirklich zu probieren, Strukturen und Prozesse zu verbessern, die Kultur mit zu verändern, die sich ja für alle, egal in welchem Unternehmen, während Corona verändert hat. Und insofern macht mir das sehr viel Spaß, was nicht heißt, dass ich nicht das ein oder andere Mal auch mich frage, wie ich hier eigentlich gelandet bin. Macht mir diese Reise sehr viel Spaß und auch ich habe natürlich kontinuierlich etwas, was ich dazu noch lernen kann.
Ich würde ganz gerne nochmal zurück auf deine Zeit gehen, wo du gesagt hast, das Team, also man hat sogar gefragt, ob du das Team geschmiert hast, weil das so ein positiver Wert war. Was würdest du sagen, waren so vielleicht die 2, 3 Punkte, die dazu geführt haben, dass das so eine gute Bewertung waren? Und gibt es da vielleicht direkt ja so kleine Tipps und Tricks, die du den ZuhörerInnen mit an die Hand geben kannst, wo du sagen kannst, das hat jedenfalls dir und in der Konstellation geholfen, dass das einfach so erfolgreich war? Wie hast du das angestellt?
Ich könnte mal wieder sagen, Frauen sagen das. Ich würde sagen, da gehört auch eine Portion Glück zu und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber es gab sicher auch Dinge, die wir anders gemacht haben als andere. Also einmal, fast 90% des Teams saß gemeinsam in einem Coworking Space. Das heißt, wir haben uns, das war ja noch vor Corona, jeden Tag gesehen. Und das ist schon mal was, wodurch ganz viel Nähe entsteht, wenn man 5 Tage die Woche so viel Zeit miteinander verbringt. Dann haben wir jeden Mittag eigentlich auch mit dieser Gruppe gemeinsam gegessen. Das heißt, ich wusste, da hat die Oma diese Woche Geburtstag, da muss der Hund zum Tierarzt etc., weil man einfach ganz viel Nähe hat durch eine räumliche Nähe. Und die gibt einem natürlich die Möglichkeit, auch näher dran zu sein im Sinne von, ich kriege diese kleinen Zwischentöne mit, die ich jetzt im Homeoffice natürlich nicht mitbekomme, weil ich dann nicht an der Kaffeemaschine höre, ach, da hat die Oma 90. Das fällt jetzt leider einfach weg. Also ich glaube, das war etwas. Was auch wichtig war, ich war an den meiner Meinung nach Entscheidungsträgern oder auch Meinungsführern und Führerinnen in meinem Bereich sehr nah dran. Also ich hatte dann schnell verstanden, wer ist eigentlich hier so das Zünglein an der Waage, ob gerade gute oder schlechte Stimmung ist und war mit denen auch in einem sehr, sehr engen Austausch, was natürlich auch hilft. Und ich war auch ganz, ganz nah an unseren, weil ich ja selber Projekte noch gemanagt habe. Ich habe zwar das Team auch komplett gemanagt, hatte aber auch noch eigene Kunden. Und ich hab dadurch eine sehr enge Verbindung zu allen Projektmanagerinnen gehabt und Projektmanagern, wobei wir eigentlich fast nur Damen hatten in der Zeit. Und wenn man, die haben ja jeweils auch wieder ein Team geführt auf einem Kunden. Und da habe ich natürlich auch immer gemerkt, okay, welches Team geht gerade in Schieflage, weil Überstunden, welches Team hat ein Feedback bekommen, was so schwierig war, wo wir irgendwie was abfedern müssen. Das heißt, ich war sowohl inhaltlich nah dran, als auch, würde ich sagen, menschlich nah dran. Und ich habe, was man wahrscheinlich auch sagen kann, wahnsinnig viel Transparenz zugelassen. Das bedeutet, es gibt ein 360-Grad-Feedback bei Deloitte. Da habe ich richtig schön breitseitig gekriegt, was alles gut läuft und was auch nicht läuft. Was habe ich gemacht mit diesem Report? Ich habe diesen Report mit meinem Team geteilt und habe meinem Team diesen offiziellen Report, also nicht die Lisa hat da selber irgendwas rauskopiert, den offiziellen Report habe ich mit denen geteilt und habe dann gezeigt, was meine Lessons learned sind und was ich jetzt anfange zu verändern. Sowas. Oder ich habe ein Meeting etabliert, das hieß alles auf den Tisch und habe sie alle gebeten, die Dinge, die endlich verändert werden müssen, auf den Tisch zu bringen. Habe gesagt, wenn ihr es euch nicht traut, dann schreibt es auf einen Zettel, werft es irgendwie, ne, dann können wir es auch anonym machen. Aber das waren Möglichkeiten, dass das Team immer wieder gespürt hat, ich mache das auch für sie. Und ich möchte, wenn es mir nur gut geht, hilft das nicht, sondern ich möchte, dass es uns allen hier gut geht, weil nur dann stimmt die Performance. Und ich glaube, da habe ich immer wieder sehr, sehr viel für getan. Und auch mal so kleine Goodies. Wir machen eine schöne Weihnachtsfeier, wir machen ein besonderes Training. Versucht reinzuhören, was könnte helfen, um dieses Work Hard, Play Hard auch umzusetzen.
Finde ich richtig toll. Was ich besonders daran mag, ist, dass du wirklich nicht geschaut hast, jedenfalls kam das jetzt bei mir so an, dass es nicht darum ging, was brauchst du, sondern immer am Team dran zu sein und zu gucken, was ist da das Feedback, was wird dir gespiegelt und was ist gerade für das Team wichtig und relevant, weil ich das ist so, was ich bei mir immer wieder feststelle, das muss man differenzieren und das ist immer wieder gar nicht so einfach, da nochmal so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, das wäre was, was ich jetzt aktuell bräuchte, aber stopp mal, um mich geht's hier gar nicht, sondern da sind andere Leute mit anderen Bedürfnissen und auch die können wieder unterschiedlich sein und da auch zu schauen, wie kann man diese vielen verschiedenen Bedürfnisse aber auch trotzdem wieder in den Rahmen bringen, weil natürlich kann man nicht auch auf alles zu 100% eingehen, das würde auch den Rahmen sprengen. Mhm. Deswegen total cool, wie du da deinen Weg gefunden hast.
Ja.
Vielleicht direkt anschließend daran, weil ich finde das so spannend, wie du es beschrieben hast, von dem Team und der Nähe. Hast du ja auch gesagt, bist du jetzt in eine Rolle gekommen, wo diese Nähe ja gar nicht mehr möglich war. Wenn du nochmal so für dich jetzt auch zurückguckst, was hätte dir geholfen, wenn man dir vorher vielleicht 1, 2 Tipps mitgegeben hätte und gesagt hätte, pass mal auf, Lisa, wenn du das beachtest, wird dir das viel leichter fallen, um in die neue Rolle zu kommen. Was hätte dir da weitergeholfen?
Also ich glaube, was immer eine Herausforderung ist, jedes Unternehmen ist ja so eine kleine Blackbox für sich. Man erfährt ein paar Dinge im Vorstellungsgespräch, aber was wirklich passiert, erfährt man immer erst, wenn man dann da ist. Und man lernt bestimmte Dinge auch nicht an Tag 1, sondern die kommen kontinuierlich dazu. Ich glaube, was mir geholfen hätte, ist stärker zu verstehen, dass wenn man in eine Position wie meine kommt, dass eben Politics auch was damit zu tun hat. Also zu verstehen, wer ist meine Peer Group, mit wem muss ich eigentlich alles irgendwie nicht hier verbinden. Wer ist denn jetzt mein Team? Wer sind hier meine Meinungsträger und Entscheidungsträger, an denen ich ganz nah dran sein sollte, um quasi Schwingungen zu spüren? Ich glaube, das habe ich ein bisschen unterschätzt, dass das auch was, dass das dauert. Und das habe ich vor allem unterschätzt, weil ich 10 Jahre in einem Laden vorher war. Und wenn du 10 Jahre irgendwo bist, dann ist, du kennst es gar nicht anders. Also mir war gar nicht mehr, Politics war für mich nicht mehr Politics, sondern das war mein Buddy so und so und das war die so und so, sie ich seit 4 Jahren kannte. Und da hat man nicht das Gefühl, man spielt Politics, sondern das ist einfach ein Netzwerk innerhalb der Firma gewesen, mit dem man sich gemeinsam durch die Firma und durch all die Höhen und Tiefen durchgearbeitet hat. Das muss man sich erstmal wieder aufbauen in einem neuen Unternehmen und das dauert eben und das ist auch zeitintensiv und diese Zeit geht natürlich dann weg von anderen Aktivitäten. Also ich glaube, das hätte geholfen und in einer Position wie meiner, die neu geschaffen wurde, also die COO-Position wurde neu geschaffen, die gab es vor mir nicht, das heißt, ich bin nicht in Fußstapfen getreten, aber ich bin natürlich gekommen, weil man gesagt hat, oh, im Bereich Effizienz, im Bereich Strukturen, im Bereich Operating Model, da können wir noch etwas lernen und da ist noch etwas Luft nach oben, sonst hätte man diese Stelle ja nicht schaffen müssen. Und das bedeutet aber auch, ich bin ja erstmal gekommen und es war klar, mit mir wird's unbequem. Weil wenn ich alles so gelassen hätte, wie es gewesen ist, dann hätte man mich nicht gebraucht. Und das heißt, ich habe natürlich jeden Stein irgendwie angeguckt und umgedreht. Einige habe ich wieder zurückgelegt, weil ich gesagt habe, dieser Stein ist wunderbar. Andere habe ich gesagt, den müssen wir jetzt mal halbieren, den Stein. Oder aus dem Stein müssen wir was anderes machen. Oder wir müssen 3 Steine zusammenlegen. Und das gefällt natürlich nicht jedem. Weil wir wissen alle, Veränderungsbereitschaft ist sehr unterschiedlich. Und das ist auch was, ich bin aus einer Position rausgekommen, in der ich ein bisschen everybody's darling war und bekannt dafür war, hart aber fair zu sein. Und ich bin dann in eine Rolle gekommen, wo eigentlich, egal mit welchem Vorschlag ich kam, alle erstmal waren, nee, das brauchen wir nicht. Weil
ich kann's mir vorstellen.
Ich habe natürlich das Gefühl gehabt, das ist alles in Ordnung, so wie es läuft. Die Zahlen haben ein bisschen was anderes gesagt, sonst hätte man mich nicht geholt. Und ich glaube, das ist was ich hätte, wo so ein bisschen ein Heads-up im Sinne von, das sind jetzt Wachstumsschmerzen. Du kannst jetzt nicht mehr die beste Freundin von jedem im Team sein. Und es wird auch Leute geben, die das gar nicht schön finden, was du da machst. Das, glaube ich, hätte auch nochmal geholfen.
Ich kann es mir so gut vorstellen. Das ist ja auch das, was so aus der systemischen Organisationsberatung ja auch so mitgegeben wird. Ne? Auch so diese Thema Machtdynamiken, die verstehen, für sich nutzen, hat mich da sehr an meine Weiterbildung erinnert und denke, ja, wie sinnvoll das ist, wenn man da genau versteht, wie man seine Schachfiguren, würde ich mal sagen, gut stellt und das für sich nutzt. Was ich jetzt gerade auch noch dachte, Du kennst ja dann auch beide Welten sehr gut. Also du warst in der Beratung zu Hause und jetzt ja dann auch, ne, in der Agentur. Was ist denn so dein Learning? Wo sagst du, da kann man vom innen heraus gut Dinge neu und anders machen? Und wo sagst du, findest du es total sinnvoll und hilfreich, sich vielleicht nochmal extern jemanden dazu zu holen? Da würde mich deine Sichtweise total interessieren, weil du so die beiden Welten so toll verbindest.
Ja, also ich glaube, alles, was Kultur ist, was DNA angeht, das ist super, wenn es von innen kommt, weil keiner kann die Legacy-Geschichten hier besser erzählen als natürlich der Mitarbeiter, der schon lange da war. Das heißt, wenn wir einen Kultur-Workshop machen, einen Werte-Workshop, Führungsleitlinien entwickeln, dann kann man natürlich jemanden moderierend dazu holen. Ich glaube aber, das funktioniert auch sehr gut, wenn man das in-house macht und sich die entsprechende Zeit aber auch nimmt. Ich glaube, daran hapert es viel häufiger, dass es gar nicht an dem Wissen und dem internen Prozess scheitert, sondern an der fehlenden Zeit. Und die Zeit wird natürlich priorisiert in dem Moment, wo viel Geld ausgegeben wird für eine externe Beratung. Externe Beratung finde ich vor allem auch sehr hilfreich, wenn wir über große Transformationen sprechen. Das bedeutet, wir führen ein komplettes neues Operating Model ein. Wir verändern komplett unseren Business-Fokus. Warum? Weil wir natürlich alle, die im Unternehmen sind, immer noch dazu neigen, Dinge um Personen herumzubauen. Weil wir mögen die Kolleginnen und Kollegen, die da sind, und wir kennen ja auch deren Ambitionen und deren Wünsche und versuchen, das alles zu berücksichtigen. Der externe Berater, der reinkommt, der kennt diese Menschen alle nicht. Und der kommt dann mit dem wirklichen Practice oder dem Best Case. Und danach wird geguckt, wer passt denn jetzt auf was. Und das habe ich das Gefühl, da hilft dieser Abstand, den man hat, weil man eben nicht Teil des Teams ist, sondern weil man von außen drauf guckt. Das heißt, ich würde sagen, alles, was eine größere Transformation ist, wirklich und ist ein Dreh des Kerngeschäfts zum Beispiel ist, dann macht es aus meiner Sicht vollkommen Sinn.
Ja, total interessant. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch nochmal branchenspezifisch ist, wie sich das unterscheiden kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns reinschaue, bei Unfold Now, was ich oft beobachte, bei den Kulturthemen, das ist ja auch genau unser Thema, ist es teilweise bei den Unternehmen so, die würden gerne da tiefer rein und Änderungsprozesse anstoßen. Da ist es manchmal nicht mal die Zeit, sondern eher das, wie mache ich das dann jetzt richtig? Also die würden total gerne und denen fehlt dann teilweise das Handwerkszeug. Wie gehe ich das richtig an? Was ist das richtige Format? Wie nehme ich die Mitarbeitenden mit? Deswegen total interessant, da so einmal deine Sichtweise zu haben. Danke.
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, ne? Über was für ein großes oder was für eine Unternehmensgröße wir sprechen. Ein Haus wie unseres mit der Publicis Group, mit einem sehr großen HR-Bereich, mit einem riesen Learning- und Development-Bereich etc. Da habe ich ganz, ganz viele Experten und eigentlich habe ich für alles Knowledge im Hause. Wenn wir natürlich über einen kleinen Mittelständler nachdenken und dann gibt es da zwei Leute im Personal, dann mag das natürlich gut sein, dass die sagen, oh, noch nie gemacht, so ein Kulturworkshop. Also ich glaube, man muss auch immer ein bisschen drauf gucken. Ich habe natürlich jetzt aus meiner Brille hier für unseren Case gesprochen, wo ich einfach glaube, dass viele dieser Sachen auch in-house gehen und ja, ich da eigentlich auch sehr happy bin mit all den Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, mit dem Wahnsinns-Know-how hier.
Perfekt. Jetzt kann ich mir vorstellen, in deinem Job, da wird dir ja nicht langweilig sein. Du wirst ja mehr als genug zu tun haben. Und gleichzeitig, das haben wir beim letzten Mal auch schon thematisiert, hast du noch ein viel mehr Netzwerk gegründet. Wie kommt es dazu? Also das wirst du ja nicht aus Langeweile gegründet haben, weil ich gehe davon aus, langweilig ist dir so schnell nicht.
Langweilig ist mir nicht, aber ich glaube, auch an mir steckt ein kleiner Workaholic. Das heißt, stillsitzen kann ich auch nicht so gut. Deswegen fallen mir immer wieder neue Dinge ein. Und 2018 habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. Ich war Teil des Düsseldorfer Marketingclubs und das war total nett und die machen auch schöne Veranstaltungen, aber irgendwie hat mich das nicht mehr 100% überzeugt und habe dann gedacht, Netzwerken muss auch irgendwie anders funktionieren. Und dann haben wir uns im Januar 2019 getraut und das hier quasi wirklich ganz, ganz klein angestoßen. Nettes Restaurant, einen Tisch reserviert. Es waren, glaube ich, 11 oder 12 Frauen beim ersten Mal mit dabei, wovon einige auch heute noch dabei sind, was ich total schön finde. Und dann ist das so über die Zeit gewachsen. Und dann sind wir 2020, habe ich dann wirklich auch gegründet, weil dann der Wunsch entstand aus, naja, wir kommen einfach nur nett zusammen zu, nee, das wollen wir jetzt ein bisschen systematischer aufsetzen. Mittlerweile gibt es das Ivy Female Collective, so wie wir heißen, in drei Städten, in Hamburg, Bonn und Düsseldorf. Wir sind so circa 120 Frauen, Wir kommen 12-mal im Jahr zusammen, oder es gibt die Option, 12-mal im Jahr zusammenzukommen. 6-mal davon netzwerken wir nur. Das heißt, es gibt keinen Puls, sondern es ist einfach nur ein Zusammenkommen, weil wir ja meistens genügend Themen haben, über die wir uns gerne austauschen möchten. Und die anderen 6-mal gibt es einen Impulsvortrag. Und das Schöne ist, dass ich ganz, ganz viele fleißige Arme und Hände habe und natürlich auch Köpfe und Herzen, die sich mit einsetzen. Das heißt, ich mache das nicht alleine, sondern mittlerweile mit einem größeren Team, die alle sich beteiligen, und dann bekommt man das eigentlich ganz schön hin, neben auch einer Festanstellung.
Wahnsinn. Warum der Fokus auf Frauen? Hat dir selber was gefehlt? Warum ist es der Fokus Frauen?
Ich hatte irgendwie das Gefühl, es braucht das. Und warum braucht es das? Ich mache da immer so ein plakatives Beispiel, und vielleicht ist es auch zu platt, aber ich habe das Gefühl, zwei Jungs, oder reden wir mal eher über Männer, zwei Männer, die sind irgendwie in der Hobby-Fußballmannschaft, dann haben die zusammen gespielt, dann wissen die, der eine ist Anwalt, der andere hat irgendwie vielleicht eine Elektrikfirma, und dann passiert irgendwie was, wo jeder den anderen bräuchte, dann ist doch klar, ich rufe den so und so an, mit dem war ich doch letzte Woche Fußball spielen. Wir Frauen, wir brauchen häufig 3-4 Anläufe, müssen uns erstmal beschnuppern, erstmal gucken, ob wir uns wirklich mögen, ist die denn wirklich auch nett. Und dann braucht es ewig, bis so ein Eis gebrochen ist, bis wir uns trauen, dann jemanden anzurufen. Dafür hat aber heutzutage gar keiner Zeit. Keiner von uns hat Zeit dafür, jemanden erstmal 6-mal oder 4-mal zu treffen, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich meine neue beste Freundin wird. Das soll doch nicht deine neue beste Freundin werden, sondern ihr habt ja beide etwas davon. Du hast schnell Hilfe und die andere hat einen Auftrag. Und oder die andere hat Wissen und du brauchst es jetzt gerade nur, aber wenn der Zeitpunkt kommt, dann gibst du auch wieder was zurück. Das ist ja quasi unterm Strich das, was beim Netzwerken passiert. Und meine Hoffnung war, eine Plattform zu stellen oder einen Raum eher anzubieten, in dem man ohne Hemmungen sagen kann, ich habe Frauen auf Speed Dial im Handy und ich habe ein Thema und ich kann die anrufen. Und ich muss dann auch nicht 3 Jahre ausholen, sondern die weiß, ich bin die so und so und ich habe folgendes Thema, und die weiß auch, wenn morgen der Punkt kommt, dass sie eine Frage hat, bin ich auch für sie da. Also wo auch nicht sofort die Hand aufgehalten wird und eine Rechnung gestellt wird, sondern wo man einfach auch gemeinsam wächst und sich austauscht. Und da war mein Gefühl, dass Männer das doch schon irgendwie seit Jahren viel, viel selbstverständlicher machen und wir Frauen das einfach auch noch machen dürfen mehr und uns da noch mehr gegenseitig supporten, hochziehen und empowern dürfen. Und dafür wollte ich eine Möglichkeit schaffen.
Finde ich total super. Ich finde es auch immer wieder faszinierend. Ich glaube, vor 15 Jahren ungefähr war ich bei meinem ersten Networking-Event, als ich bei eBay war, wo es darum ging, Frauen und das Thema Netzwerken, und fand es so inspirierend, weil es da darum ging, dass Frauen eigentlich total gut sind darin zu netzwerken. Also wenn es darum geht, so die privaten Dinge zu managen, also wie wir organisiert und strukturiert sind, da ein Netzwerk haben um die Kinder herum und was du eben beschrieben hast, dieses, aber man ist dann abends vielleicht mal nochmal irgendwie und da kommt man ins Gespräch und dann auch nochmal so diese berufliche Perspektive. Das ist dann oft der zeitliche Faktor, der dann hinten runterfällt, was total schade ist. Deswegen finde ich auch, dass so Netzwerke total sinnvoll sind, um da nochmal so einen Fokus drauf zu legen und die Frauen, wie du sagst, da auch nochmal mehr, ja, sich, dass sie, damit sie den Austausch haben und da einfach nochmal, ja, einen kleinen Schubser vielleicht bekommen.
Ja, ja.
Wie ist denn da so die Rückmeldung? Hast du das Gefühl, dass da viele Aufträge durch dein Netzwerk stattfinden unter den Frauen oder auch viel Wissensvermittlung? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben wahnsinnig schöne Success Stories, wo gemeinsam gegründet wird, wo Jobs vermittelt werden, wo Wohnungen vermittelt werden, wo wirklich auch, wir haben eine Kollegin oder eine Ivy, die hat sich selbstständig gemacht im ganzen Bereich Immobilien und vermittelt wirklich Wissen, wie baue ich mir denn jetzt, wie kaufe ich die erste Immobilie, wie mache ich das alles. Da haben einige den Kurs bei ihr belegt, haben jetzt wirklich selber dann auch investiert, was ich ganz toll finde. Also es gibt ganz viele Cases, wo man wirklich sagen könnte, das ist ein richtiger Business Case oder das ist ein richtiges Success Stories. Es gibt aber natürlich auch ganz viele in dieser Grauzone, wo man einfach sich gegenseitig ein kurzes Feedback gegeben hat, geholfen hat, eine Idee geteilt hat, eine Tür geöffnet hat durch einen Kontakt. Und ich glaube, das ist dann ein weites Spektrum an Erfolgen, die man da eigentlich so verzeichnen darf. Und ich finde auch immer, was man nicht vergessen darf, viele von uns arbeiten sehr, sehr hart. Und es tut da manchmal auch gut, wenn man mal vielleicht so einen kleinen Durchhänger hat und dann geht man zu so einem Event und dann merkt man, oh, die geben alle Gas und die sind alle irgendwie ganz vorne mit dabei. Mhm. Ich kriege dann auch immer so einen Motivationsschub, dass ich denke, nee, das kann aber nicht sein, dass der Rest irgendwie Gas gibt und ich hier es mir gemütlich mache. Also ich finde, das ist halt, das darf man auch nicht unterschätzen, dass abgesehen, ob jetzt unterm Strich dann wirklich ein Business zustande gekommen ist, so ein Netzwerk ja auch hilft, um gegebenenfalls weiter dran zu bleiben, ambitioniert zu bleiben, in der richtigen Bubble zu bleiben und zu sagen, da geht noch mehr, ich will noch mehr vom Leben. Und da muss man natürlich auch sagen, das muss die Community sein, die zu einem passt. Wenn man sagt, das ist aber nicht meine Community, ist das auch völlig fair. Und das finde ich auch unglaublich bereichernd.
Das, ja, gehe ich total mit. Ich denke gerade an die letzte Veranstaltung, die wir auch von uns aus gemacht haben. Wir gucken ja auch immer wieder, wie kriegen wir irgendwie Leute zusammen, wo wir so sagen, das sind irgendwie Verbündete. Und wie inspiriert ich danach immer wieder bin und so denke, das ist toll und es gibt irgendwie so tolle Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, so tolle Ideen. Leute, die wirklich auch nochmal sagen, wie wollen wir vielleicht auch ja die Arbeitswelt anders gestalten, wie wollen wir was hinterfragen. Und da kommt mir auch direkt der Gedanke, gibt es Themen, wo du sagst, da willst oder da probierst du Sachen so komplett anders und neu zu machen? Oder fühlst du dich wohler in so Setups, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie ein bewährtes Modell, so lass uns mal damit gehen. Wie kann ich dich mir da dich vorstellen im Arbeitsalltag?
Ich glaube, ich bin wahrscheinlich so ein Mittelding. Also ich bin schon jemand, der sehr gut darin ist, zu identifizieren, wenn etwas nicht funktioniert und dann zu sagen, das müssen wir verändern. Ich bin dann aber nicht diejenige, die auf einem komplett weißen Blatt Papier anfängt, sondern eher sich überlegt, ich bin ja nicht die Erste, die auf das Problem stolpert oder über das Problem stolpert, sondern dann guckt, gibt es Best Practices, gibt es irgendwelche Erfahrungen, sei es jetzt hier im Netzwerk oder habe ich noch irgendwie was aus meiner Deloitte-Kiste, wo ich sage, das könnte vielleicht ein guter Ansatzpunkt sein. Und dann muss man das aber natürlich auf das jeweilige Unternehmen nochmal anpassen. Aber so ganz neu, glaube ich, da bin ich wahrscheinlich die absolute Innovatorin, würde ich nicht sagen, bin ich, aber ich bin jemand, der dann wahrscheinlich eher auf der Macherinnenseite ist, auch wenn das nicht mein Lieblingswort ist, aber zu sagen, habe ich identifiziert, habe ich eine Lösung vor, ist umgesetzt, nächstes Thema. Das bin ich dann wahrscheinlich eher.
Was mir auch noch kam, also es passt da jetzt irgendwie auch ganz gut rein, also ne, wenn man dann so zusammenarbeitet, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, in der Position, in der du jetzt bist, da kommt ja auch nach oben hin nicht mehr so viel. Ich frage mich immer wieder, wie schafft man es weiterhin, gut Feedback zu bekommen? Also ne, dass man da auch nochmal genau weiß, was du eben meintest. Ne? So, ich habe jetzt für mich schon so identifiziert, so die hundertprozentige Innovatorin bin ich vielleicht nicht, aber das weiß ich, das kann ich. Feedback hilft ja auch immer wieder, um da nochmal so einen Spiegel zu bekommen. Ist das dann wirklich so, wie nehme ich die anderen dann wahr? Und was ich für mich festgestellt habe, jetzt auch gerade mit der Gründung bei uns, ich muss anders Feedback einfordern, weil natürlich so die Mitarbeitenden, da ist ja auch was anderes mit verbunden, als wenn du da ein anderes Verhältnis, also wie das Thema Machtdynamiken. Wie handhabst du das für dich oder was ist dir da wichtig?
Also wir sprechen ja in Anführungsstrichen unter uns. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema, an dem ich weiter arbeiten muss. Also ich bin ja jetzt in einer Rolle, in der ich in 3 Jahren 3 CEOs hatte. Also ich hoffe sehr, dass der jetzige CEO ein Weilchen bleibt. Aber das bedeutet natürlich, dass ich in der Vergangenheit Feedback bekommen habe und natürlich ist jede Zusammenarbeit anders. Der eine legt da mehr Wert drauf und der andere auf was anderes. Das bedeutet, dass ich Feedback in der Vergangenheit bekommen habe, was ich mir immer sehr zu Herzen nehme und wo ich auch sehr dann prüfe, was davon kann ich annehmen, was davon muss ich vielleicht auch nicht 100% annehmen, weil es vielleicht doch eher ein Thema bei der anderen Person ist, um mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Wenn man dann aber 3 Chefs später oder 2 Chefs später merkt, derjenige tickt ganz anders und führt ganz anders, dann gibt es dann natürlich auch anderes Feedback. Warum sage ich, ist das noch bei mir ein Thema? Weil ich das viel mehr einfordern müsste, weil ich komme aus einer Welt bei Deloitte, in der wir klare Jahresziele hatten, ein Mit-Hier-Gespräch, es gab pro Projekt eine Projektbewertung, es gab eine Jahresbewertung, das ist ja sehr, sehr standardisiert. So läuft Performance Management und das weiß auch jeder, der, glaube ich, in der Unternehmensberatung mal war. Und hier ist das alles etwas anders und wenn man dann auch noch auf der Vorstandsebene ist, dann ist natürlich die Feedback-Kultur einfach eine andere. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch fürs nächste Jahr vorgesehen habe, das wieder mehr zu intensivieren, weil natürlich habe ich Bereiche, in denen ich lernen und wachsen darf oder in denen ich Dinge abstellen darf oder mir überhaupt mal bewusst darüber sein darf, was ich da so mache. Und ich glaube, da bin ich auch noch nicht ganz perfekt aufgestellt.
Ist es denn auch so ein Bereich, wo du sagst, da suchst du dir gerne externe Unterstützung, oder ist das eher, dass du sagst, da arbeite ich erstmal selber für mich daran und gucke, wie ich meinen Weg finde? Was ist da für dich praktikabel?
Also ich habe seit Jahren einen Coach, mit der ich in mal regelmäßigen, mal unregelmäßigen Abständen spreche, eigentlich monatlich, manchmal ist aber auch ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Und gerade wenn es dann so Feedback gab, dann versuche ich erstmal mich selbst damit zu beschäftigen, aber mit ihr dann zu reflektieren, ob die Interpretation so in Ordnung war oder ob man auch was anderes da rein interpretieren kann. Und probiere schon, da auch nochmal mir eine externe Meinung von jemandem zu holen.
Ja, finde ich total wertvoll. Also einfach nochmal auch jemand, der dann nicht aus dem Business kommt, also wirklich komplett abseits und einen nochmal so ein bisschen einsortieren kann, hat mir auch schon sehr geholfen in der Vergangenheit.
Ja, und wenn jemand dich dann auch so als Coach über so viele Jahre kennt, die weiß dann auch, ach so, du hast so 2, 3 Trigger und du hörst gegebenenfalls nur auf einem Ohr, weil dein Trigger dann angeht, und dann kann sie manchmal auch sagen, man kann das da rein interpretieren, was du da jetzt schon wieder rein interpretiert hast. Ich sehe das aber so und so, und das hilft natürlich einfach, wenn jemand einen dann ganz gut kennt und vielleicht auch besser kennt als der ein oder andere Kollege hier.
Ja, super. Wir kommen schon tatsächlich zum Ende der Zeit, liebe Lisa. Ich hätte noch zum Abschluss eine Frage. Gibt es etwas, was du noch mit mir, mit den ZuhörerInnen teilen möchtest, wo du sagst, das ist etwas, was dich in der Vergangenheit besonders inspiriert hat? Das ist etwas, was dich vielleicht auch in die Position, wo du jetzt bist, dazu befähigt hat, dahin zu kommen? Oder sei es nur ein bestimmter Podcast, wo du deine Inspiration ziehst, eine Netflix-Serie, Buch, I don't know. Was würdest du da so vielleicht anbieten?
Was würde ich da anbieten? Also ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, so in der Vergangenheit, dann waren das Führungskräfte, die absolut hands-on waren, die also auch um 22 Uhr sich ans Flipchart mit mir gestellt haben und gesagt haben, die Nuss müssen wir jetzt knacken. Leute, die zu dem, was sie, also die das, was sie von mir verlangt haben, auch selbst vorgelebt haben. Das ist was, was ich selber probiere. Also wenn ich mich hinstelle als Mental Health Ambassadorin und sage, das ist unglaublich wichtig und Leute, nehmt euren Urlaub, dann darf ich nicht die sein, die im Dezember noch keinen Urlaub genommen hat. Oder wenn ich sage, ich möchte hier gerne eine sehr transparente Kommunikation leben, dann kann ich nicht die sein, die nur hinter zur Tür über Firmeninterna spricht. Und ich glaube, das ist was, was egal auf welcher Ebene in Führung unglaublich wichtig ist. Und was in Zeiten, in denen wir heute sind, wo Kommunikation ja auch so schnell geht und dann immer alles digital und so, unglaublich wichtig ist, dass man diese Nähe und die Verlässlichkeit nicht verliert. Weil das meiner Meinung nach auch ausmacht, ob man dann mitbekommt, wenn jemand vielleicht innerlich schon gekündigt hat, wenn jemand vielleicht doch irgendwie nicht so richtig auf diesem Kunden oder auf dem Projekt passt oder die Teamkonstellation nicht richtig ist oder. Und das ist etwas, was leider dem einen oder anderen auf dem Weg verloren geht, was vielleicht auch ganz normal ist. Aber das war was, was mich früher immer beeindruckt hat, wo ich das Gefühl hatte, wenn jemand nicht so im Elfenbeinturm angekommen ist, sondern eigentlich mit uns noch im Maschinenraum saß, aber einmal die Woche im Elfenbeinturm in Meetings war. Also das waren die Leute, mit denen ich auch eine Verbindung aufbauen konnte. Und denen, durch diese Verbindung bin ich denen gefolgt und habe auch für die extra Meile gemacht, weil ich mich von denen gesehen und gewertschätzt und gehört gefühlt habe. Und die nur noch im Elfenbeinturm waren, bei denen war das nicht mehr. Und das ist was, was ich probiere heute dann auch anders zu machen und anders zu leben.
Total schön. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, wenn jetzt jemand sagt, Ivy Collective, das klingt ja total toll und ich möchte Part dessen sein oder werden, wie kann man da Mitglied werden? Wie läuft das ab? Was kannst du den ZuhörerInnen an der Stelle mitgeben?
Das ist relativ einfach. Mich auf LinkedIn kontaktieren, dann stelle ich den Kontakt zu der jeweiligen Stadt her und dann laden wir ein, so 2, 3 Mal zu schnuppern, sich das anzugucken, herauszufinden, ob es die richtige Crowd für einen ist. Und wenn das auf beiden Seiten passt, also von uns als Netzwerk, aber auch von der Einzelperson, dann laden wir ein, offiziell ein Ivy zu werden.
Projekt. Dann, liebe Lisa, vielen Dank für die Einblicke. Also ich konnte definitiv heute auch wieder persönlich was für mich mitnehmen. Und ja, danke, dass du heute mit dabei warst bei Let's Talk People. Und danke auch wieder an unsere ZuhörerInnen, dass sie mit dabei waren. Bis dahin.
Dankeschön.